Was tun, wenn der eigene Chef Angst macht?
Und da gibt es wirklich Führungskräfte, die leben das, dass sie der Überzeugung sind, mit Druck können sie bei den anderen eine bessere Leistung bewirken.
No pressure, no diamonds. Ich persönlich habe da eine andere Haltung zu. Hallo liebe Leitwölfe, hallo liebe Leitwolf-Podcast-Hörer, ganz herzliches Willkommen zu einem ganz besonderen Gespräch, weil heute bin ich nicht alleine hier. Heute habe ich einen wunderbaren Gast, wo ich mich sehr, sehr freue, dass ich sie euch heute vorstellen darf. Mein Gast ist die liebe Andrea Berroth. Andrea, ganz herzlich willkommen im Leitwolf-Podcast.
Herzlichen Dank, lieber Stefan, ich freue mich, heute dabei zu sein.
Noch viel mehr freue ich mich, weil, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die Andrea ist eine Riesenexpertin und ein Juwel von Mensch. Ich bin wirklich froh, dass das Leben die Andrea in mein Leben, in mein Arbeitsleben hineingespült hat. An der Stelle gehen Grüße an den lieben Ottmar Debald raus, der uns vor einiger Zeit mal miteinander bekannt gemacht hat. Andrea ist eine Kooperationspartnerin in unserem Team, seit 25 Jahren HR-Expertin mit immer steigender Erfahrung, hat sehr viel gesehen, 4 internationale Firmen in 4 verschiedenen Branchen von innen gesehen, das Banking, Automotive, Konsumgüter und Pharmaceuticals. Du bist Expertin für Coaching und kennst dich super gut aus mit Teams und ihrer Entwicklung. Machst Beratung im HR-Bereich, im HR-Management-Bereich, bist systemischer Coach, zertifizierter Schema-Coach und arbeitest als Trainerin, als Beraterin und immer öfter auch mit mir im Tandem. Und das finde ich großartig.
Ich auch. Ich finde das auch großartig.
Ja, magst du mal schildern, Andrea? Also ich kann das von mir aus sagen. Das ging bei mir sehr schnell klick, klick, klick. Ich fühle mich einfach dir sehr nah. Ich habe einfach das Gefühl, wir teilen sehr fundamentale Werte miteinander. Aber vielleicht magst du mal teilen, wie wir eigentlich zusammengekommen sind.
Ja, das mache ich gerne. Das ist jetzt so ungefähr 1,5-2 Jahre her. Da hatten wir Gelegenheit, das erste Mal persönlich miteinander zu sprechen, auf einem ehemaligen Treffen von Procter & Gamble Kolleginnen und Kollegen. Ich kannte dich, ich kannte Leitwolf. Ich war, wie du schon gesagt hast, zuvor fast 25 Jahre in Unternehmen, immer im HR-Bereich, in der Personalentwicklung, in der Führungskräfteentwicklung unterwegs und hatte mich ja dann vor 2,5 Jahren entschlossen, mich selbstständig zu machen. Und ja, natürlich war ich neugierig, von dir zu lernen, wie die Geschichte von Leitwolf ist. Und mir ist es genauso ergangen wie dir. Innerhalb kürzester Zeit haben wir festgestellt, dass wir über ähnliche Werte und Führungsprinzipien sprechen. Du sprichst von guter Führung, ich spreche vielleicht von gesunder Führung, aber das meint etwas sehr Ähnliches. Und da ergab sich jetzt in den letzten Monaten immer wieder, ergaben sich so Gemeinsamkeiten, die uns gezeigt haben, dass wir gerne zusammenarbeiten wollen. Und mir macht das riesig viel Spaß, mit dir gemeinsam in Projekten bei unseren Kunden zu arbeiten. Und ich bin sicher, dass wir die nächsten Jahre dann noch viele gemeinsame Projekte machen können und eben dazu beitragen, dass die Welt ein bisschen besser geführt wird als vielleicht heute noch.
Ja, super. Das freut mich tierisch. Und ja, wir haben mal mindestens ein großes Projekt, das uns ja dieses Jahr mindestens 10-mal zusammen auftreten lassen wird und gemeinsam an Führung und mit Menschen arbeiten lassen wird. Und das Ganze geht ja dann im nächsten und übernächsten Jahr auch weiter. Freue ich mich tierisch drauf. An der Stelle, Andrea, könnte ich mir vorstellen, dass es für die Hörerinnen und Hörer interessant sein könnte, mal folgende Perspektive oder deine Perspektive auf folgende Frage zu hören. Jemand, der so eine Karriere macht wie du, so klar, so stark, so steil, da denkt man wahrscheinlich oft, naja, jetzt nimmt sie die nächste noch größere Aufgabe an. Ja, du hast ja in deiner letzten Aufgabe wirklich auch noch große Führungsverantwortung getragen. Du hast ganz oben in der C-Suite nochmal Leute begleitet und auch wirklich transformiert, führend transformiert. Warum hast du dich entschieden, dich selbstständig zu machen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also dass ich sage wirklich, dass ich mir einen lang gehegten Wunsch erfüllt habe. Mhm. Und wenn immer ich wieder neue Herausforderungen im Personalbereich angeboten bekommen habe, habe ich dann immer gesagt, ach ja, das mache ich auch noch, da wechsle ich jetzt auch noch mal den Job. Aber es war schon lange, bestimmt seit 10, 15 Jahren, so mein Ziel, irgendwann mit meinen Erfahrungen in den verschiedenen Unternehmen, irgendwann mache ich mich selbstständig und werde die Gelegenheit nutzen, noch mehr Menschen, noch mehr Führungskräften das weiterzugeben, was ich in den verschiedenen Unternehmen erlebt habe. Und da bin ich davon überzeugt, dass andere davon lernen können. Und ich bin da wirklich jetzt auch stolz drauf, dass ich nach den 2 Jahren der Selbstständigkeit genau aufgrund meiner langjährigen Erfahrung in den großen Unternehmen zu Rate gezogen werde. Das sind Führungskräfte-Coachings, das sind Begleitungen von neuen Personalleitern, das sind Transformationen in Unternehmen. Und ja, das, also es ist einfach wirklich sehr erfüllend, das tun zu dürfen, projekthaft in verschiedenen Unternehmen. Das ist sehr abwechslungsreich. Das ist der Grund dafür. Ein anderer Grund ist, dass ich mir etwas aufbauen möchte, dass ich lange, noch sehr, sehr lange, solange ich gesund bin, gerne machen möchte, nicht Richtung Rente zu gucken, zu sagen, ich noch arbeite noch bis so und so viel, sondern ja, ich wünsche mir einfach, dass das meine Beschäftigung und meine Profession bleibt, solange ich gesund und munter bin.
Herrlich, verbindet uns auch. Ich kann mich noch total erinnern, dass ich im Alter von 38 Jahren damals angestellt mitten in der Corporate Career und Klammer auf, ich war super gerne in der Corporate World, Klammer wieder zu, mich gefragt habe, ich bin jetzt 38, ich fange jetzt mal ein bisschen an zu sparen, damit ich die Gelegenheit habe, mit 58 nicht mehr nur aus finanziellen Gründen so viel arbeiten zu müssen. Je näher ich dann der 58 kam, desto mehr habe ich festgestellt, ich will das eigentlich jetzt genau andersrum haben. Ich will vor allen Dingen, seitdem ich selbstständig bin, vielleicht kannst du das teilen, genauso wie du eigentlich so lange arbeiten, wie es Laune macht, weil Selbstständigkeit bedeutet ja häufig noch, also ist ja selbst und ständig. Das heißt, Frage mal vielleicht an dich, wie ist denn das eigentlich mit deiner Arbeitszeit? Arbeitest du jetzt weniger als früher im Angestelltenverhältnis oder gleich viel oder mehr?
Das ist phasenweise mal mehr, phasenweise mal weniger. Nicht konstant so viel, wie ich zuvor gearbeitet habe. Ich glaube, der große Unterschied für mich ist ein Gefühl der Selbstbestimmung. Weniger fremdbestimmt zu sein durch Projekte, große globale Projekte, die auszurollen sind, sondern eher noch gestalterischer tätig sein zu dürfen. Aber es ist auch so, ich habe die Corporate World auch sehr geliebt. Ja, es ist auch, ich habe überall so viel lernen dürfen in den verschiedenen Unternehmen, was Kultur angeht, was natürlich die verschiedenen Businesses angeht. Aber es war dann irgendwann nach 25 Jahren für mich einfach an der Zeit, meine Kraft mal zu bündeln und in was jetzt reinzustecken, was ich in erster Linie für mich selbst alleine steuern kann.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ja, und damit steigen wir dann mal ein in das Thema, das heute über diesem Podcast drüber steht. Und zwar sprechen wir heute über ein Thema, das viele unserer Hörer immer wieder bewegt, das du kennst, das ich kenne, und zwar diesmal in einer Facette, die noch neu ist im Leitwolf-Podcast. Wir sind jetzt irgendwo bei Folge 450. Wir haben das Thema Angst schon mehrfach beleuchtet, aber noch nie so wie heute. Und das war deine Idee und ich finde sie großartig, Andrea, das mal genauso zu machen. Wir sprechen über ein Thema, das heißt Angst, beziehungsweise konkret, was tun, wenn der eigene Chef Angst macht? Wie hast du das in deinem Berufsleben erlebt?
Ja, ich habe das also, ich habe immer wieder beobachten müssen in meiner Karriere, dass es Vorgesetzte gab, die, sag ich mal so platt, mit Angst regierten. Also die ihre Mitarbeitenden weniger förderten oder sie unterstützten in der eigenen Entwicklung, sondern ihnen durch Angst versucht haben, also die haben immer dabei auch was Gutes geglaubt, denke ich. Die haben gesagt, okay, sie denken, dass wenn sie Druck ausüben, wenn sie Angst machen, dass dann die Motivation des anderen steigt und der seine Leistung, dass er sich angespornt fühlt und dass er seine Leistung noch besser abrufen kann. Ich denke, wir kennen das auch aus der Schule. Wir wissen, ne, da wird mit Noten gedrückt, da wird immer gesagt, der Mensch muss Druck haben, damit er eine gute Leistung bringen kann. Und da gibt's wirklich, es sind mir oft begegnet, Führungskräfte, die davon überzeugt sind, die leben das, dass sie der Überzeugung sind, mit Druck können sie bei den anderen eine bessere Leistung bewirken. Und es ist mir also mehrmals begegnet auch, es begegnet uns auch bei Kunden, ne, wo wir das beobachten können,
genau.
Ne, dass das manchmal als normal angesehen wird, ja. Dass jemand Angst schürt. Und ja, wir unterhalten uns sicher auch noch mal ein bisschen darüber, welche Folgen das hat, wenn jemand dauerhaft in Angst lebt.
Ja, also kann ich nur bestätigen. Wir beide haben ja jetzt schon eine Reihe von Projekten zusammen gemacht. Das Thema ist uns ja auch schon in unserer Zusammenarbeit begegnet, ne? Dass wir einfach immer mal wieder das sehen. Ich kenne das auch. Ich habe es in vielen Projekten gesehen und ich beobachte einfach so zwei Philosophien in der Geschäftswelt. Es gibt ja auch diesen Spruch, no pressure, no diamonds. Mhm. Ja, kein Druck, keine Diamanten. Mhm. Den kenne ich zum Beispiel aus dem Hochleistungssport, weil drei der Firmen, für die wir arbeiten, sind ja international sehr erfolgreiche Sportverbände. Und wenn man mit Athleten arbeitet, die selbst schon bei Olympischen Spielen waren, die selbst internationale Titel gewonnen haben, dann kommt das mit so einem Augenzwinkern. No pressure, no diamonds. Aber ich persönlich habe da eine andere Haltung zu, ja. Es gibt einmal das Führen mit dem Sollen und einmal das Führen mit dem Wollen. Mhm. Und ich persönlich meine, dass Menschen, die sollen, kurzfristig Performance liefern, weil sie das Gefühl haben zu müssen. Ich bin aber auch felsenfest davon überzeugt, dass Menschen, die wollen, mindestens die gleiche Performance liefern wie Menschen, die sollen. Mhm. Und das Ganze viel nachhaltiger ist, weil es aus einer Eigenmotivation kommt. Wie siehst denn du das?
Ja, also ich kann dem nur folgen, aber ich sehe genauso auch, dass es, dass nicht unbedingt jeder daran glaubt, dass Menschen wollen. Und ich glaube, das ist das, was uns sehr verbindet. Wir sind der Überzeugung, dass wenn Menschen etwas finden, wenn sie Sinn sehen in der Arbeit, wenn sie etwas wollen, dass sie dann sehr wohl eine höhere Höchstleistung erbringen können, als wenn sie sollen. Ne? Und das ist das, was wir ja auch erleben in unseren Workshops, die wir mit Vorständen, mit Führungskräften machen, in denen sich Top-Führungskräfte das erste Mal darüber Gedanken machen, welches Menschenbild sie eigentlich haben, ob sie eher bis jetzt daran geglaubt haben, dass nur Druck Diamanten hervorbringt und dieses Sollen hilft, oder dass sie auch erkennen, dass das Wollen und das Motivieren, das Fördern, das Begleiten das Wichtigere ist. Und wir erleben ja in unseren Workshops, dass die Diskussion darüber, allein die Diskussion unter Vorständen, Top-Führungskräften, die Diskussion darüber, woran sie selber glauben, wie sie sozusagen zu Höchstleistungen motivieren können, dass das sehr unterschiedlich ist. Und wenn wir das dann gemeinsam in diesen Gruppen schaffen, solche Werte und Prinzipien festzulegen, die für das Unternehmen jetzt maßgeblich sein sollen, für die Führungskultur der Zukunft, dann haben wir dort schon einen riesigen Beitrag geleistet, ne, aus unserer Sicht die Philosophie, von der wir glauben, dass sie nachhaltig die besseren Geschäftsergebnisse liefert, als mit Druck oder mit Sollen die Leute vor sich herzutreiben. Das ist natürlich eine starke Überzeugung von uns beiden.
Ja, genau. Und bei mir geht die auch weit zurück. Ich habe meinen ersten Job gemacht mit 15 Jahren. Ich brauchte einfach D-Mark-Zeiten, 900 D-Mark, um an einer Studienreise nach Russland teilnehmen zu können, die einfach sonst nicht finanzierbar gewesen wäre. Ich habe einen Job angenommen in einer Firma, deren Chef bis heute arbeitet und den ich auch menschlich schätze, der aber damals schon mit einer Art von Autorität geführt hat, die so energisch war und manchmal so destruktiv wirkte, dass ich für mich damals schon gesagt habe, also hier als Schüler eine Studienreise verdienen und ein bisschen Taschengeld, das ist okay, aber ich würde hier nie arbeiten. Ich würde hier nie einen Einstieg suchen, weil diese Haltung einfach meiner so widerspricht. Was interessant ist, Andrea, ist, das Ganze ist ja nun Jahrzehnte her. Du weißt, wie alt ich bin. Ich bin schon ein paar Mal 15 geworden jetzt. Ne?
Zweimal.
Danke, was möchtest du trinken? Ich bin mit dem Mann bis heute in Verbindung und glaube auch, dass er nicht die Absicht hat, zu verletzen. Ich glaube nicht, dass er die Absicht hat, zu verschrecken. Ich weiß bis heute nicht, ob ihm bewusst ist, welche Wirkung er erzeugt. Ja, zwischen der Absicht von Führungskräften und der Wirkung von Führungskräften bestehen ja manchmal Lücken.
Ja, ja.
Du hast mir aber im Vorgespräch gesagt, du hast das auch schon mal erlebt, dass du eine Führungskraft erlebt hast, die mit Angst geführt hat. Magst du noch mal ganz anonym schildern, was passiert ist und wie du damit umgegangen bist?
Ja, also das hat nicht nur mich allein betroffen. Das hat natürlich auch einen größeren Kreis von Kolleginnen und Kollegen betroffen. Und wenn du dann beobachtet hast, wozu das geführt hat, dann war das keine konstruktive Zusammenarbeit, sondern es war eher ein Zurückhalten von Ideen, sich nicht trauen, etwas hervorzubringen, Innovation, neue Ideen hat niemand hervorgebracht, weil er eben Angst hatte, dass das überhaupt nicht gewertschätzt wurde. Und unter so einem Dauerstress, das konnte ich da beobachten, und so ist es mir auch ergangen, bist du nicht mehr in der Lage, wirklich kreativ zu sein und zu bleiben. Du bist in einer Art Verteidigungshaltung und versuchst einfach nur zu verhindern, dass du in das Visier vielleicht von jemandem gerätst, der eher mit Angst versucht, Leistungen hervorzubringen. Ne? Und mir ist das besonders schwer gefallen, wenn ich das habe beobachten müssen, wenn ich vielleicht nicht mal selbst betroffen war, sondern ich habe das beobachten müssen, dass Führungskräfte anderen gegenüber sich so verhalten haben. Das fand ich eigentlich am schlimmsten, dass dann oft auch der Rest der Gruppe da nicht eingeschritten ist, ne? Und sich nicht dagegen gewehrt hat. Und ich möchte dir zustimmen, dass das die Führungskräfte selbst oft nicht so wollen. Sie sind sich nicht so im Klaren. Also jetzt gerade aktuell in einem Projekt, dann hört man von der Mitarbeitendenseite, ja, wir haben da Angst vor dem. Und die Führungskraft selbst, die schmunzelt da ein bisschen drüber und sagt, vor mir braucht doch keiner Angst zu haben. Nur weil ich da entsprechende Fragen stelle. Ich stelle diese Fragen, um nochmal neue Ideen zu generieren. Aber anscheinend die Art und Weise, wie diese Fragen gestellt werden, kreieren sehr viel Angst. Na, und für uns, was ist ja ganz wichtig, was lernen wir daraus, wenn eine Führungskraft sich dessen nicht bewusst ist, dann möchten wir ja alles dafür tun, dass das an die Oberfläche kommt, dass es erkannt wird, ne? Dass eine Führungskraft zuhört, auf Feedback hört, offen ist, bereit ist, sich zu verändern. Und das ist ja das, was dann noch nicht gegeben ist. Und deswegen üben wir das ja auch mit den Führungskräften zu lernen, sich Feedback einzuholen, Feedback anzunehmen, weil das ist wie ein blinder Fleck. Und das muss nicht unbedingt böse sein. Es ist eine Art von Führen, die hat viele Jahre Vielleicht war das in der Mehrzahl bei den Führungskräften, aber das ist heute auch einfach, passt das nicht mehr in unsere heutige Welt. Da kommt auch eine andere Generation nach, die jetzt von Führung was ganz anderes erwarten.
Ja, vor allen Dingen Augenhöhe statt Ansagen von oben.
Mhm. Na? Ja.
Wie bist du denn damals mit dieser Situation umgegangen, Andrea?
Ja, da habe ich auch mehrere Phasen durchlebt. Ich glaube, jeder von uns hat erstmal beobachtet und genau geschaut, was ist das? Was passiert da? Warum empfinden die Menschen Angst? Ich habe Mut gefasst. Ich habe dafür Mut gebraucht, das anzusprechen. Natürlich nicht in einer großen Gruppe, sondern möglichst zeitnah, zum Beispiel nach einem Meeting, in dem ich das erleben musste, habe ich dann die Führungskraft darauf angesprochen und dann konnte man noch genau auch schildern, was war gerade passiert. Also nicht zu lange gewartet, sondern dann wirklich gesagt, ist denn da gerade passiert? Wie ist das vielleicht bei den anderen angekommen, dieses Verhalten? Und dann die Führungskraft darauf anzusprechen. Aber das braucht Mut und ich sag mal, da in der damaligen Situation hat mir auch geholfen, dass ich wusste, dass ich mit dieser Beobachtung nicht alleine bin, sondern dass ich mich austauschen konnte mit anderen Kolleginnen und Kollegen.
Und weißt du noch, was du damals in diesem, ich vermute, das war ein 1-zu-1-Gespräch?
Mhm.
Ja. Weißt du noch, was du in diesem 1-zu-1-Gespräch gesagt oder gefragt hast?
Ich habe gefragt, ob sich derjenige darüber Gedanken macht, welche Gefühle er beim den anderen auslöst. Das habe ich gefragt, ob er sich vorstellen könnte, welche Gefühle er da auslöst. Wenn man über Gefühle spricht, über Emotionen im Business, ne, ist ja oft bei vielen so, oh Gott, ne, hat im Business nichts zu suchen. derjenige hat ganz anders reagiert, als ich es erwartet habe.
Aha.
Er hat sich gefreut über das Feedback. Er hat gesagt, er ist sich dessen nicht bewusst, dass er da Angst macht, sondern hat tatsächlich gedacht, dass das die Art und Weise ist, wie er zu Höchstleistungen motivieren kann mit dieser Art. Und ja, als ich ihm dann geschildert habe, was eigentlich passiert, dass eben die Kreativität verloren geht, dass die kognitiven Fähigkeiten im Falle von einer Angst nicht mehr so da sind, war er dankbar und hat dann auch gesagt, warum sagt mir das keiner? Das war eigentlich so das war das, was in dem Gespräch die Essenz war. Aber einfach großartig. Einfach war das nicht und das hat sich auch nicht einfach so verändert. Also es ist auch, da muss man auch realistisch sein, ne? Es ist nicht dann automatisch, keiner von uns kann sein Verhalten einfach so verändern, ne? Das sind ja ganz geübte Verhaltensmuster, Überzeugungen. Aber es war thematisiert. Es war der Wunsch, dass ich das immer wieder ansprechen soll, wenn das vorkommt.
Oh. Wow.
Ja. Aber
Vertrauensbeweis auch dir gegenüber.
Ja, absolut. Ja. Das war es, ja.
Ja. Schön. Und ich bin natürlich bei dir. Es gibt ja, man verändert liebgewonnene Gewohnheiten, auch die schlechten, leider nicht über Nacht und mit einem Mal verändern. Es gibt ja da aus der Hirnforschung Ansätze, die sagen, du musst dir erstmal das alte Verhalten abgewöhnen, diese Atomgewohnheiten loswerden und dann ein neues Verhalten mindestens 20 Mal an 20 aufeinanderfolgenden Tagen wiederholen, damit neue Synapsen im Gehirn entstehen. Da bin ich aber bei dir. Das braucht Zeit und passiert nicht über Nacht. Magst du noch mal teilen, was damals in diesem Fall mittel- und langfristig geschehen ist? Konntest du helfen, dass von diesem Einmal-Erfolg und diesem Einmal-Bewusstwerden und auch der Bitte an dich, sag mir das bitte in Zukunft wieder, dass davon etwas dauerhaft sich verbessern konnte?
Langsam. Langsam. Ja. Also es ist wirklich. Es ist ja so, wenn jemand jahrelang sehr erfolgreich mit diesem Verhalten gewesen ist, immer wieder bestätigt worden ist auch, dass Dinge ja doch vorangehen, dass bestimmte Ziele erreicht werden, ne? was veranlasst denjenigen dann, sein eigenes Verhalten zu verändern? Und das ist für mich jetzt auch in unseren Projekten immer, also da ist immer ganz wichtig und klar zu sagen, dass niemand von uns einfach einen Schalter umlegt. Wenn wir beide jetzt mit dem Top-Management arbeiten, wir arbeiten mit Leuten, die sind ja nicht umsonst dort in diesen Positionen. Die sind erfolgreich, haben die sich dorthin gearbeitet. Ne? Und wenn wir das jetzt mit unserer Vorstellung von guter Führung in Frage stellen, dann leisten wir da ja auch große Überzeugungsarbeit. Und selbst wenn das jemand kognitiv für sich dann verstanden hat und sagt, das stimmt, ich möchte das anders machen, heißt das nicht automatisch, dass er da einfach einen Schalter umlegt und das auch im Verhalten verändern kann.
Ja. Ja, da bin ich sehr bei dir. Aber schön, dass die Antwort auf meine Frage nicht war nein, sondern langsam. Langsam heißt ja Fortschritt, auch wenn er langsam ist.
Ja, ja.
Und vielleicht noch eine Anschlussfrage, das ist jetzt wirklich, ich glaube, tiefster Grund und höchstes Level, weil ich kann es selber nicht komplett beantworten. Ich bin selbst nach wie vor Lernender im Bereich Führen, auch wenn das ein Leidenschaftsthema für dich und für mich ist. Ich kann beschreiben, was sich verändert hat in der Führungswelt. Ja, mein Vater, der hat 35 Jahre in einem Stahlwerk gearbeitet. Der hat genau eine Karriere gemacht. Wir zwei haben wahrscheinlich 3 Karrieren gemacht und die Generation unserer Kinder, der Marlon, der macht wahrscheinlich 5 Karrieren. Und 2/3 der Industrien, in denen er mal arbeiten wird, die existieren noch gar nicht. So meine Hypothese. Es ändert sich vor allen Dingen das Führen. Ich glaube, das, was so manche Leute, die mit Angst führen, tun, warum die das gemacht haben, ist, im Zeitalter der Industrialisierung im letzten Jahrtausend war dieses Führen von oben nach unten in vielen Unternehmen gängig und auch effektiv. Mein Gott sei Dank sind wir beide in einem Unternehmen groß geworden, wo es von Anfang an anders gelehrt wurde, ne? Aber es gab ja viele Unternehmen, in denen das so üblich war. Führen ging nur von oben nach unten, mit Ansagen von oben nach unten. Rückfragen von unten nach oben waren schon überraschend. Und Gegenvorschläge oder gar Alternativen waren ja schon fast Rebellion. Na? Mhm. Hast du schon mal jemanden in deiner Karriere gesehen? Und ich glaube, uns beiden gelingt das ja in unseren gemeinsamen Projekten zumindest immer wieder stückweise. Aber hast du schon mal jemanden gesehen, dem es gelungen ist, da wirklich umzuparken im Kopf?
Ja, ja. Also das fasziniert mich auch, wenn ich sowas beobachten darf. Und ich kann mich gut erinnern an jemanden, mit dem ich sehr eng zusammengearbeitet habe. Diejenige hatte aufgrund ihrer eigenen familiären Situation hat immer sehr stark oder hatte immer wenig Verständnis für das Thema Familie und Beruf und so weiter, ne? Und da konnte ich miterleben, wie jemand erkennt, also durch viele Gespräche, durch sich hineindenken in den anderen, sich damit beschäftigen, was bedeutet das denn jetzt für unsere jungen Väter und Mütter in so einer neuen Familiensituation zu sein, sich da reinzuarbeiten, sich da reinzudenken und dann aufgrund dessen die eigene Führungsphilosophie zu verändern. Und im positiven Sinne, zum Beispiel, das ist jetzt wirklich so ein ganz positives Diversity-Thema, das ich erleben durfte, dass da wirklich jemand in oberster Führungsebene für sich erkannt hat, ich habe das bisher noch nicht genügend verstanden. Ich bin da reingetaucht, was es bedeutet und wie wir als Unternehmen das viel besser unterstützen können, wenn zum Beispiel junge Familien jetzt in so eine neue Situation kommen. Und dadurch sind viele Top-Talente bei dem Unternehmen geblieben, haben dort einen tollen Weg gemacht, weil eben sozusagen auf Top-Ebene verstanden wurde, da müssen wir was ändern. Ich muss meine Haltung dazu ändern und ich muss das besser verstehen. Das ist wirklich ein sehr konkretes Beispiel und da weiß ich, dass das jetzt jahrelang nachwirkt.
Toll. Ja, da kann diese Person stolz drauf sein und du auch. Mhm. Weil du hast ja da einen sehr wesentlichen Beitrag geleistet, dass dieses Umparken im Kopf überhaupt als notwendig erkannt wurde.
Ja.
Und dass dieses Umparken im Kopf geschehen ist. Mhm. Ja, toll für dich und toll für die Person.
Ja.
Ja. Ja. Ja, vielleicht schmeiße ich den Ball einfach mal zu dir rüber, Andrea. Wo hast du die nächste Frage, das nächste Statement zu diesem Thema? Was machen, wenn der eigene Chef mit Angst führt?
Ja, ich würde ganz gern mal über unseren Wolf sprechen, unseren Leitwolf. Denn seitdem wir beide zusammenarbeiten, ist es mir jetzt ab und zu mal begegnet, dass potenzielle in erster Linie Kundinnen gesagt haben, also dieser Wolf, der flößt mir ein bisschen Angst ein. Und dann ist das denn so das richtige Bild für die heutige Führungskultur? Und dann durfte ich jetzt schon mehrmals erleben, dass du darüber gesprochen hast, was Führungskräfte von Wölfen lernen können, wie Wölfe oder Wölfinnen, Fähren, ne? Wie die sozusagen Rudel führen. Und immer wenn du durch deine Geschichte mit dem Leitwolf darüber sprechen kannst, was Führungskräfte davon lernen können, dann erlebe ich immer ein großes Aha. Und vielleicht magst du das auch mal kurz hier teilen, was das ist, was Führungskräfte von Wölfen lernen können.
Ja, sehr gerne. Danke für die Frage. Ich erlebe es genau wie du. Ich sag mal, 97-98% der Leute, die die Marke hören, die den Begriff hören in dem Kontext, finden es interessant, finden es sogar so spannend, dass sie dann draufklicken und häufig 10, 20, 30, 50 Podcasts von der Marke Leitwolf hören und sich dann bei uns melden, weil sie es einfach ein cooles Konzept finden. Gerade letzter Arbeitstag, freitags morgens. Halbe Stunde Gespräch mit einer Dame, Mitte 40, lebt nicht weit weg von hier, führt eine sehr bekannte Hustenbonbon-Marke mitten in Europa. Dachte auch, ja, seit 6 Jahren höre ich das Ding, das ist wirklich klasse. Also viele finden es cool. Manche haben zunächst ein wenig Berührungsängste. Vielleicht auch, ja, eine Angst vor der Begegnung mit dem Begriff. Was viele Menschen wissen, ist, dass Wölfe sehr intelligent sind. Was sehr viel weniger Menschen wissen, ist, wie hoch die soziale und emotionale Kompetenz und Intelligenz dieser Tiere ist. In Wirklichkeit ist ein Rudel eine Familie. Und diese Familie hält zusammen, wie sein Team. Die weiß auch intuitiv, dass sie nur im Team überhaupt überlebensfähig ist. Und der Grund, warum wir dieses Symbol als Marke für unsere Führungsprogramme gewählt haben und mittlerweile mehr als 11.000 Menschen das erlebt haben, ist genau das, nämlich dass Wölfe zum Beispiel so ein Thema wie Zusammenhalt total begreifen oder ein Thema wie Diversität total verstehen. Warum? Wenn ein Wolfsrudel nur aus sehr jungen Tieren besteht, dann ist nur jede 5. Jagd im Rudel erfolgreich. Und das kann dann ab der 6. und 7. Jagd für so einen Rudel auch gefährlich werden. Weil die müssen ja irgendwann was zu fressen haben. Die müssen ja leben. Während, wenn ein so ein Rudel mit ganz vielen jungen Wölfen einen erfahrenen Wolf oder eine erfahrene Wölfin aufnimmt und dazu nimmt, dann ist jede 2. Jagd erfolgreich. Und damit ist das Überleben dieses Rudels gesichert. Ja? Also Altersdiversität ist völlig verstanden. Empathie, Pflege der Jungen, Aufpassen aufeinander ist auch völlig verstanden. Aber bevor ein Rudel jagen geht, wird ein Jungtier aufgefordert, 1, 2, 3 Jahre altes Jungtier, bei den Welpen zu bleiben, einen Kindergarten aufzumachen und auf die Kinder aufzupassen, während der Rest des Rudels auf die Jagd geht. Auch das haben Wölfe Menschen voraus. Und ich wusste schon immer, Andrea, so ist mein Erleben, dass Menschen menschliches Verhalten spiegeln. Woran merke ich das? Und in 1, 2 Workshops haben wir das auch schon mal gemeinsam erlebt. Wenn ich jemanden aus dem Workshop bitte, sag mal, tu mir einen Gefallen, gib mir mal deine Hand. Ja, und die Hand geht nach so. Und ich lege dann meine Hand dagegen. Und ich beginne Druck zu machen auf diese Hand. dann ist fast jedes Mal die Reaktion Gegendruck. Ja, Druck erzeugt Gegendruck. Oder wenn ich in neuen Ländern bin, ja, ich habe jetzt im Mai das Glück, wieder in zwei neue, für mich neue Länder gehen zu dürfen, dort arbeiten zu dürfen, in Malaysia und in China. Wann immer ich in ein neues Land gehe, habe ich mir zum Sport gemacht, zum letzten Mal bewusst in Myanmar, dass ich Menschen auf der Straße begegnen möchte mit einem Lächeln auf den Lippen. Ich lächle sie an. Andrea, es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, wenn du Leute anlächelst, es kommt ein Lächeln zurück. Also Menschen spiegeln menschliches Verhalten. Und aus einem Programm mit 140 Teilnehmer, die Hälfte Schweden, oben in Göteborg, habe ich mir mal den Satz abgekupfert von einer Teilnehmerin, die irgendwann sagte, ja, also ich habe mir abgewöhnt, Stresssignale zu senden. Und da habe ich den Workshop angehalten und habe gedacht, das ist ja mega. Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Ja, sagt sie ganz einfach. Ich habe mir abgewöhnt, Stresssignale zu senden. Mhm. Weil was ich sende, kommt zurück. Mhm. Und mein Erleben mit Wölfen und Angst beinhaltet einen magischen Moment, den ich wünschte, ich hätte ihn auf Video oder auf einem Foto. Ich habe ihn nur im Kopf und im Herzen, und zwar lebenslang. Ich bin 2018 in der Lüneburger Heide, nachdem ich mir eine Stunde lang drei Wölfe von außen angeschaut habe, drei Dreijährige, die Geschwister sind und die in der Wildnis groß geworden sind. Die wurden auch gefüttert, auch wichtig zu wissen. Ich habe dann nach einer Stunde die Dame gefragt, sagen Sie mal, Frau Askani, trauen Sie mir zu, in das Gehege reinzugehen? Und dann sagt sie, ja, Herr Hohmeister, ganz ehrlich, es gibt eine Reihe von Männern, die würde ich hier nie und nimmer reinlassen. Die stehen dann hier am Käfig und zerren an dem Käfig und schreien die Tiere an und kommt mal rüber und so. Die würde ich nie und nimmer da reinlassen, weil die senden Stress und die kriegen von den Wölfen Stress zurück. Aber sie wirken anders. Also wenn sie meinen, sie trauen sich das zu, gehen sie rein. Ja, dann ging der Käfig auf, ich rein, sofort hingesetzt, Käfig wieder zu. Und dann passierte einfach was Außergewöhnliches, weil die ersten zwei von den drei Tieren fanden mich langweilig. Eins kam bis auf 20 Zentimeter an meine Hand, schnupperte, guckte mich groß an, fand mich immer noch langweilig. Aber eine Wölfin blieb so stehen, einen Meter vor mir und schaute mir so in die Augen wie du jetzt, Andrea. Ja, 2 Minuten Augenkontakt. Kam mir vor wie zwei Tage. Ich hatte Puls 180, mindestens, wahrscheinlich höher. Ich hatte Angst und vermutlich der Wolf auch. Aber ich habe mir einfach schweigend gesagt, ich werde keinen Ton sagen. Du triffst alle Entscheidungen und wenn du gehen willst, dann gehst du halt. Aber nach 2 Minuten ununterbrochenem Augenkontakt senkte dieser Wolf die Ohren, dann den Kopf, kam zwischen meinen Beinen hoch und schleckte mir einmal quer durchs Gesicht. Ja, was für mich nicht so schlimm war, was vor allen Dingen schön war, weil bei Wölfen heißt das, pass mal auf, du bist in Ordnung, du bist hier im Rudel aufgenommen. Ja, so, und seit dem Moment weiß ich, nicht nur Menschen spiegeln menschliches Verhalten, sondern Wölfe auch. Und das ist eigentlich meine intensivste und emotionalste Antwort auf die Frage, wie ist denn eigentlich der Zusammenhang zwischen Angst und Wölfen? Mhm. Ich weiß, dass es Raubtiere sind, aber es sind vor allen Dingen Tiere, die eine Familie sind, die Team verstehen und die, wenn man ihnen respektvoll begegnet, zumindest in meinem Erleben, einem auch Respekt zurückgeben.
Ja, also wenn wir uns hier über unseren Titel Gedanken machen, ne? Da hatten wir ja gesagt, wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Ne? Was Führungskräfte von Wölfen lernen können? Ich glaube, das hast du jetzt auch ganz gut beschrieben. Und das ist eben genau das, was ich meine, wenn wir Gelegenheit haben, darüber zu sprechen, was wir da von den Wölfen lernen, dann ist ja der Wolf so ein logisches Symbol für die Arbeit, die wir machen.
Ja. Ja, das finde ich auch. Und wenn wir dann nochmal auf die Ebene gehen von Angst und Psychologie, ja, du bist da von deinem ganzen Werdegang einfach sehr, sehr gut ausgebildet und gebildet, Andrea, dann würde ich gerne nochmal ein wissenschaftliches Konzept hier ins Gespräch einbringen, von dem ich begeistert bin. Mhm. Ich kenne es von Amy Edmondson aus den USA. Mhm. Du weißt noch tiefer als ich, ob dahinter noch mehr Forscherinnen und Forscher sind. Also ich habe Amy in einem TED-Talk gesehen. Ich habe das Konzept gesehen. Ich finde es beeindruckend. Und ich habe durch eine Studie, die unsere die Leadership-Team-Programme durchziehen, unser Good-to-Great-Programm, habe ich gelernt, dass es bei Google mal eine Studie gab, die heißt Projekt Aristoteles, die untersucht hat, was eigentlich den Unterschied zwischen schwachen und starken Teams bei Google macht. Mhm. Ja, da hat eine Dame, die da ins Unternehmen eintrat, mit 4, 5 Kolleginnen und Kollegen mehr als 3 Jahre geforscht, 180 Google-Teams analysiert und dann erkannt, der größte Unterschied zwischen schwachen und starken Teams bei Google ist eine Emotion, ein Gefühl. Mhm. Und zwar das Gefühl psychologischer Sicherheit. Mhm. In dem Sinne, dass in solchen Teams, die wirklich erfolgreich sind, eben gerade keine Angst herrschte, eben nicht mit dem Sollen geführt wurde, sondern mit einem ständigen Verbreiten von psychologischer Sicherheit. Mhm. Jeder im Team sorgt dafür, dass jeder im Team sein kann, wer er ist und wie er ist und sagen kann, was er wirklich denkt, ohne Angst haben zu müssen. Na? Jetzt hast du auf deinem Weg das bestimmt in vielen anderen Situationen erlebt. Was ist denn deine Perspektive zu diesem Konzept der psychologischen Sicherheit?
Ja, ich sag mal so, die psychologische Sicherheit jetzt als Begriff Psychological Safety, ich glaube, das ist den meisten ein Begriff. In den letzten Jahren ist das in vielen großen Unternehmen ein sehr wichtiges Thema gewesen. Und mir ist hier wichtig zu sagen, dass es spürbar sein muss, dass es ernst gemeint ist. Dass es nicht ein Projekt sein darf, sagt man so schön, ne? Da wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben und ändert sich doch eigentlich bei uns eigentlich gar nichts, sondern ich habe wirklich erleben dürfen, dass dieses Konzept mit großer Sorgfalt auch thematisiert wurde, nicht einfach mit Slides oder mit Folien oder mit irgendwelchen Hochglanzbroschüren, sondern dass es dann funktioniert hat, psychologische Sicherheit in Teams wirklich nachhaltig zu erreichen, wenn man mit den Teams gemeinsam daran gearbeitet hat, was für jeden Einzelnen denn psychologische Sicherheit bedeutet. Es hat so ein bisschen den Anschein, da ist so eine Definition, psychologische Sicherheit, ach ja, das ist das und das ist das Gleiche für jeden. Das ist es nicht. Und es ist eben ein Thema, das dann erfolgreich ist in den Unternehmen und zu wirklich viel besseren Teamergebnissen führt, wenn es auch, es muss besprochen werden, jeder muss zu Wort kommen können, es muss vorgelebt werden, weil sonst wird es als eine Farce empfunden, wenn es einfach nur ausgerollt wird und die Verhaltensweisen sich nicht dementsprechend verändern. Also wie gehen wir um mit Fehlern? Wie ist unsere Fehlerkultur? Wie kann jeder sich in einem Team äußern und wird dafür wertgeschätzt, nicht ausgelacht oder wie auch immer? Also ich habe das in allen Unternehmen, in denen ich jetzt war, die letzten 2 sehr intensiv, durfte ich das miterleben, dass das Thematisieren und gemeinsam besprechen in den Teams tatsächlich zu einer höheren psychologischen Sicherheit geführt hat. Da müssen die Führungskräfte eben auch dazu bereit sein. Und ja, also das ist für mich genau das, was die heutige Leadership-Philosophie ausmacht.
Bin ich ganz bei dir. Und ich glaube, das ist eine der stärksten Ausprägungen von gutem Führen und auch eine der stärksten Ausprägungen guter Kommunikation. Kommunikation ist ja nicht das, was ich sende. Ja. Sondern das, was ankommt. Ja, ein gutes Führen ist nicht meine Absicht, sondern hoffentlich meine Wirkung. Und du sagtest gerade, psychologische Sicherheit ist eben nicht für jeden dasselbe. Kannst du da vielleicht mal 2 Beispiele geben, die den Unterschied im Erleben von psychologischer Sicherheit verdeutlichen?
Ja, also jeder von uns kennt ganz unterschiedliche Charaktere, Typen, Präferenzen. Also wir kennen Menschen, denen liegt das Herz eher auf der Zunge. Und für die ist es ganz wichtig, über alles reden zu dürfen, was sie privat beschäftigt. Ne, die haben eher das Gefühl, auch im Unternehmen viele Dinge zu teilen. Ne? Das ist nicht für jeden der richtige Weg, mit seinen Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten. Denn dann kennen wir gleichzeitig auch Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, und das sollten wir auch respektieren, die nicht so gerne teilen möchten, was ihnen gerade im Kopf herum schwirrt. Und die empfinden das als psychologische Sicherheit, wenn sie auch still bleiben dürfen und wenn sie schweigen dürfen und wenn sie nicht alles teilen müssen. Und diese Art zum Beispiel von Vielfalt, das zu wertschätzen, wie unterschiedlich Menschen psychologische Sicherheit empfinden und dazu zu hören, das ist für mich eine absolute Kunst und für jede Führungskraft, das über die eigenen Mitarbeitenden zu wissen, was es bedeutet, sich psychologisch sicher zu fühlen. Und das habe ich selber in meinen Teams erlebt. Ich habe ja auch 20 Jahre lang immer Teams geführt. Habe ich gelernt über viele Jahre auch, wie wichtig das ist, das zu erkennen und einen guten Weg zu finden, allen gerecht zu werden.
Ja, großartig. Sehr schön, Andrea. Das waren super schöne Erkenntnisse, Vertiefungen, die einfach zeigen, wie ähnlich deine und meine Philosophie ist. Und ich freue mich noch auf viele, viele, viele Jahre, in denen wir gemeinsam daran arbeiten werden, die Welt ein bisschen besser geführt zu machen. Weil mit jedem Tag, wo jemand ein kleines bisschen besser führt, durch dich, durch mich, durch uns beide, ist ein guter Tag. Und daran wollen wir arbeiten. Ich habe jetzt zum Schluss unseres Gespräches noch eine Rubrik. Das sind 5 schnelle Fragen. Das sind immer die gleichen Fragen, wenn wir hier Gäste haben, wie in diesem Fall dich. Und ich würde dich gerne bitten, mal dem Hörer deine Perspektive zu diesen Fragen zu geben.
Gerne.
Erstens, was ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
Für mich persönlich der emotionalste und beste Ratschlag war, dass ich immer daran denken soll, egal wie ich mich verhalte, ob ich möchte, dass mein Sohn das so auch so macht und so sieht. Das ist für großartig. Mich große Motivation, mir das zu überlegen. Das ist ein guter Ratschlag.
Ja, klasse. Welche Eigenschaft ist dir bei Führungskräften am wichtigsten?
Selbstreflektierend zu sein. Bereit zu sein, zuzuhören, Feedback anzunehmen und über sich selbst nachzudenken.
Was ist dein persönliches Go-To-Tool, wenn es mal stressig wird?
Ja, ich bin Yoga-Lehrerin. Das habe ich auch mal zwischendurch gemacht. Habe dort auch Atemtechniken gelernt. Und das ist für mich persönlich ein ganz toller Ausgleich. Wenn es mir mal zu stressig wird, habe ich so meine Übungen, die mir dann helfen, mich zu beruhigen.
Welches Buch, welcher Podcast oder welches Zitat hat dich zuletzt beeindruckt?
Also ich lese im Moment, bin ich fast durch, Sokrates in Sneakers von Elke Wiss. Das Buch fasziniert mich sehr, weil es mich sofort auf den ersten Seiten angesprochen hat. Ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt. Und so geht es, glaube ich, allen, die das Buch lesen. Es geht nämlich darum, für sich selbst zu realisieren, ob man jemand anderem wirklich zuhört und ob man wirklich tiefes Interesse daran hat, mehr über die Motivation desjenigen oder Background oder Gründe und so weiter zu erfahren, oder ob wir nicht alle eher sehr schnell mit unseren eigenen Gedanken auf etwas draufspringen und es uns erklären und dann gerne von uns selber erzählen. Und das ist natürlich für mich im Coaching eine ganz, ganz wichtige Idee oder wirklich maßgeblich, so einen sokratischen Gedanken zu haben, eben zu erforschen, mit aller Neugierde bei dem anderen zu erfragen, warum denkt er die Dinge so, wie er die tut? Was sind die Gründe für ihn? Und das Buch spricht mich total an. Das ist jetzt wirklich sowas, was ich gerade zu Ende lese.
Großartig. Und wenn du morgen eine Sache an der Arbeitswelt ändern könntest, welche wäre das?
Also im Coaching stellt man ja manchmal die Wunderfrage. Ne? Also ich stelle mal eine Gegenfrage. Wenn Führungskräfte denken, sie können nichts verändern oder Unternehmen denken, sie können nichts verändern, dann kannst du die Frage auch stellen, stell dir vor, morgen ist ein Wunder geschehen und alles ist optimal. Ja, wir behandeln alle gleichberechtigt in unserem Unternehmen, Generationen, Gender und so weiter. Was müsstest du als Führungskraft tun, um das wieder zu zerstören? Das fragt man im Coaching, wenn man sozusagen jemandem gegenüber sitzt, der eine Blockade hat und denkt, er kann selber nichts ändern. Dann fragt man, wenn es im Idealstatus wäre, was würdest du dann tun, um es wieder kaputt zu machen, in Anführungszeichen? Und das macht dann klar, dass man sehr wohl einen Beitrag dazu leisten kann, Dinge zu verändern. Und das ist für mich schon ein großes Thema, Gleichbehandlung, Diversity, Inclusion. Wenn wir da ein Stück weiter wären, also es wäre schön.
Klasse. Ja, vielen Dank, liebe Andrea. Ein super spannendes Gespräch. Wir haben einen schönen Blick werfen können in deine berufliche Karriere, in deinen beeindruckenden beruflichen Weg. Wir haben das Thema, was tue ich, wenn mein Chef mit Angst führt, aufgefaltet und auf mehrere Facetten dieses Themas mal den Scheinwerfer gehalten. Ich habe aus deinen Beispielen mitnehmen dürfen, es geht. Man kann auch in Anführungsstrichen von unten nach oben oder zur Seite, aber auch gegenüber Führungskräften, die Macht haben, aber die Angst verbreiten, umparken im Kopf, in Bewegung setzen. Du sagtest zwar langsam, aber es geht. Und das ist vielleicht eine Motivation, die ich unserer Hörerin, unserem Hörer jetzt gerne mitgeben möchte. Es geht. Ja, man kann daran was tun. Das hast du eindrucksvoll belegt. Vielleicht zum Schluss für dich die Gelegenheit, möchtest du an die Hörer hier im Call, häufig sind hier Tausende von Leuten, die einschalten, möchtest du die Leute gerne entlassen, noch entweder mit einer Frage deinerseits oder auch mit einer Botschaft von dir, lieber Andrea?
Also, habt ihr ja berichtet, dass mich das Buch Sokrates in Sneakers so beeindruckt. Die Frage an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist, wie gut höre ich eigentlich zu?
Sehr gut. Eine brillante Frage zum Abschluss, der ich nichts hinzufügen möchte, außer nur einen großen Dank an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und unseren Hörern geschenkt hast, heute hier im Lightwolf Podcast dabei zu sein, sein Fest mit dir arbeiten zu dürfen, Andrea. Ich freue mich noch auf viele, viele Dinge, die wir gemeinsam tun. Es war ein toller Einstieg, es war eine tolle Reise hier in dieser Stunde und es war ein toller Ausstieg mit deiner Frage. Das war großartig. Also ganz herzlichen Dank an dich, liebe Andrea Beroth.
Sehr gerne. Danke, Stefan, an dich.
Mach's gut, liebe Hörer. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an dem Gespräch gehabt wie ich. Es war eine tolle Erfahrung, Andrea hier als Gast zu haben. Wir freuen uns jetzt schon. Ich freue mich auch jetzt schon auf das nächste Mal, wenn du wieder hier einschaltest im Lightwolf Podcast. Nimm mit, was dir gefallen hat. Vielleicht ist etwas dabei, was du gleich mal zum Rumdenken nehmen willst oder sogar zum Anwenden. Grüße gehen raus und ein Dank geht raus an die liebe Andrea und ich freue mich aufs nächste Mal. Herzliche Grüße, euer Stefan. Dankeschön. Tschüss zusammen.